Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefan Heinlein und allen wichtigen Informationen und Berichten des heutigen Tages. Willkommen zu dieser Sendung. Gute Nachrichten aus Afghanistan. Das ist in den letzten Monaten und Jahren selten geworden. Man hat sich gewöhnt an die Meldungen über immer neue blutige Anschläge der radikal-islamischen Taliban. Ein Frieden am Hindukusch schien in weiter Ferne. Heute zumindest ein Funken Hoffnung. Eine von Deutschland und Katar ausgerichtete Dialogkonferenz könnte, mit aller Vorsicht, ein erster Schritt sein für eine bessere Zukunft am Hindukusch. Wir berichten gleich und sprechen mit Reinhard Erös von der Kinderhilfe Afghanistan. Außerdem unter anderem Informationen zu den derben innerparteilichen Machtkämpfen der AfD in Nordrhein-Westfalen, die anhaltende Debatte über die unterschiedlichen Lebensverhältnisse in Deutschland und wir berichten über die bislang größte internationale Anti-Doping-Razzia im Visier der Fahnder, diesmal vor allem Freizeitsportler und Hobbyathleten. Beginnen wollen wir jedoch in Hongkong. Dort bleibt die Situation weiter angespannt. Nach der Zusicherung der Regierungschefin, das umstrittene Auslieferungsgesetz auf Eis zu legen, schien sich die Lage zunächst zu beruhigen. Doch das Misstrauen der Aktivisten sitzt tief. Man hat offenbar keinerlei Vertrauen in die Peking-treue Stadtregierung. Die Proteste sollen fortgesetzt werden, Steffen Wurzel berichtet.
Die Proteste gegen die Hongkonger Stadtregierung sollen weitergehen. Das haben Aktivisten und Vertreter des prodemokratischen Lagers in Hongkong heute noch einmal ausdrücklich betont. Und das, obwohl Regierungschefin Carrie Lam am Vormittag erklärt hat, dass sie das Auslieferungsgesetz, gegen das sich die Proteste der vergangenen Wochen vor allem richteten, nicht weiter verfolgen werde. Sie wolle den umstrittenen Gesetzesentwurf nicht nochmal ins Parlament einbringen, das betonte Carrie Lam bei einer Pressekonferenz auf Kantonesisch und Englisch. Das Gesetz ist nach Aussage der Hongkonger Regierungschefin also gestorben. Doch den Kritikern der Peking-treuen Politikerin genügt das nicht. Der frühere Studentenaktivist und Generalsekretär der Partei Demosisto Joshua Wong etwa wies das heutige Statement der Hongkonger Regierungschefin scharf zurück. Er bezichtigte sie der Lüge. Wong und weitere Vertreter des prodemokratischen Lagers forderten die Regierung der früheren britischen Kolonie erneut auf, die 5 Kernforderungen der Aktivisten zu erfüllen. Falls das nicht passiere, werde man weiter protestieren, sagte die Sprecherin der Civil Human Rights Front Bonnie Leung dem Nachrichtenportal Bloomberg.
If our 5 demands still not to be heard by Carrie Lam and her government, the Civil Human Rights Front will continue to help to hold protest and assembly.
Die 5 Kernforderungen sind: Die Regierung soll das umstrittene Auslieferungsgesetz offiziell zurückziehen. Sie soll die Proteste gegen das Gesetz als Demonstrationen und nicht mehr als Randale bezeichnen. Alle Verfahren gegen Demonstranten sollen eingestellt und das gewaltsame Vorgehen einiger Polizisten untersucht werden. Und die prodemokratischen Aktivisten fordern die Einführung allgemeiner und freier Wahlen in Hongkong, und zwar bis Ende nächsten Jahres. Dass Carrie Lam diesen Forderungen vollständig nachkommt, ist gelinde gesagt unwahrscheinlich. Sie und der Rest der Hongkonger Stadtregierung wurden de facto eingesetzt durch Chinas Staats- und Parteiführung in Peking. Und diese hat absolut kein Interesse daran, Demokratie und Freiheitsrechte in der Sonderverwaltungsregion Hongkong auszuweiten. Ganz im Gegenteil. In den vergangenen Jahren hat die chinesische Führung ihren Einfluss auf die eigentlich autonom regierte Stadt massiv ausgebaut. Im Bereich der Politik, der Bildung, der Zivilgesellschaft und der Medien etwa. Das vorerst gestoppte umstrittene Auslieferungsgesetz ist für dieses Aufweichen der Autonomie Hongkongs ein Symbol. Es hätte es erleichtert, Verdächtige von Hongkong nach Festlandchina auszuliefern. Mehr als 2 Millionen Menschen sind deswegen in den vergangenen Wochen gegen das Gesetz auf die Straßen gegangen. Für die meisten Demonstranten in Hongkong geht es aber längst ums Grundsätzliche, nämlich darum, dass sich das eigentlich autonome, relativ freie Hongkong immer mehr dem unfreien, weil diktatorisch regierten Rest Chinas annähert.
Information von Steffen Wurzel. Maximaler Druck, Sanktionen und militärische Drohungen. Mit dieser Strategie versucht Donald Trump, den Iran in die Knie zu zwingen. In Afghanistan dagegen steuert der US-Präsident einen anderen Kurs. Seit dem Sommer vergangenen Jahres laufen intensive Verhandlungen. Es gibt direkte Gespräche von US-Diplomaten mit Vertretern der Taliban. Auch die Bundesregierung ist Teil dieser diplomatischen Offensive am Hindukusch. In den beiden vergangenen Tagen gab es in Katar eine große Afghanistan-Konferenz und am Ende zumindest ein wenig Hoffnung auf Frieden. Silke Dietrich berichtet.
Der Dialog in Doha hat hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Rund 60 Afghanen unter sich mit ausländischen Mediatoren. Die Teilnehmer, die sich nun auf Twitter oder in Interviews äußern, berichten vor allem eins. Menschlich sei es zugegangen. Das haben die verfeindeten Parteien seit Jahrzehnten wohl kaum übereinander sagen können. Bei fast allen seien auch Tränen geflossen, als persönliche Geschichten ausgetauscht wurden. Denn alle Anwesenden haben Verwandte, Freunde oder Kollegen im Krieg verloren. Auch während die Afghanen in Doha miteinander gesprochen haben, sind in Afghanistan weiter Menschen getötet und verletzt worden. Die Teilnehmer auf der Konferenz hätten sich nun gemeinsam das Ziel gesetzt, dass es in Zukunft keine zivilen Opfer mehr geben soll. Dabei bleibt die Frage, wie bindend dieses Vorhaben ist. Der Sprecher der Taliban, Suhail Shahin, sagte:
This is not official negotiation. These were informal talks.
Das sind keine offiziellen Verhandlungen hier gewesen. Das waren informelle Gespräche. Aber unsere Absichtserklärung ist eine moralische Verpflichtung auf allen Seiten. Jeder möchte zivile Opfer vermeiden und alle fordern, dass die ausländischen Truppen unser Land verlassen sollen.
And I demand for withdrawal of all foreign forces from Afghanistan.
Aus Kabul waren auch mehrere Frauen nach Doha gereist. Im Rahmen der islamischen Werte, so sagten es die Taliban, würde aus ihrer Sicht nichts dagegen sprechen, die Rechte der Frauen im Land aufrechtzuerhalten. Die afghanische Abgeordnete Anakali Honaya war, wie alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, als Privatperson bei dem Treffen anwesend. Die Taliban lehnen es bislang weiterhin ab, offiziell mit Regierungsvertretern zu sprechen. Aber hier gemeinsam an einem Tisch zu diskutieren, vor allem auch, dass Frauen anwesend sein konnten, das ist schon eine große Chance, sagte die Abgeordnete nach der Konferenz im afghanischen Fernsehen. Aber nur die Zeit wird zeigen, ob sich die Taliban auch daran halten, was sie hier gesagt haben. Dennoch, dass wir hier alle zusammengesessen haben und über unsere grausamen Erfahrungen reden konnten, die wir erleiden mussten, auch als sie in Afghanistan geherrscht haben, allein das ist doch schon eine gute Entwicklung. Miteinander reden, statt aufeinander zu schießen, in einem Ballsaal fern der Heimat, ohne die Angst im Nacken zu haben, dass eine Bombe explodieren könnte. Die Teilnehmer, junge studierte Afghanen, Aktivistinnen, Politiker und Extremisten. Mit dabei war zum Beispiel auch der junge Chef eines Fernsehsenders aus Afghanistan, Lutfullah Najafizadeh. Bei einem Selbstmordanschlag der Taliban hat er 7 seiner Mitarbeiter verloren. Ein Foto in den sozialen Netzwerken zeigt ihn nun im angeregten Gespräch mit Vertretern der Taliban. Najafizadeh im westlichen Anzug, die Taliban im traditionellen Outfit. Der Bruder des Journalisten hat das Foto gepostet und dazu geschrieben: Mein Bruder berichtet Führern der Taliban darüber, was sich in unserem neuen Afghanistan alles gewandelt hat. Früher haben er und ich uns hinter unserer Mutter verstecken müssen, als die Taliban bei uns die militanten Truppen angeführt hatten. Jetzt ist die Zeit gekommen, zu argumentieren und Gedanken auszutauschen. Diese Gespräche sollen bald fortgesetzt werden. Heute allerdings werden sich nun wieder Vertreter der Taliban mit den USA zusammensetzen, um über einen Abzug der Truppen, über Terrorbekämpfung in Afghanistan und einen Waffenstillstand zu verhandeln.
Soweit der Bericht von Silke Dietrich. Und am Telefon begrüße ich jetzt Reinhard Erös. Er ist Gründer und Leiter der Kinderhilfe Afghanistan, einer Organisation, die sich seit Jahren für den Bau von Schulen, Krankenstationen und Waisenhäusern in Afghanistan einsetzt. Guten Abend, Herr Erös.
Guten Abend.
Ist heute ein guter Tag für Afghanistan?
Oh ja, das werden wir sehen. Zumindest ist es kein schlechter im Vergleich zu den vergangenen 18, 19 Jahren. Und es wäre gut gewesen, wenn das, was die letzten Tage in Doha abgelaufen ist, nämlich Gespräche mit den Taliban, also mit einer der aufständischen Gruppen in Afghanistan, wenn diese Gespräche schon vor 18, 19 Jahren zum Beispiel bei der Konferenz in Petersberg stattgefunden hätten. Da hätten wir viel Zeit erspart und dem Land auch viel Elend vermutlich auch erspart.
Also tatsächlich ein Dialog mit den Taliban, ein Dialog auf Augenhöhe mit diesen radikal-islamischen Kräften ist aus Ihrer Sicht notwendig und auch möglich?
Ja, das sage ich nicht nur seit vielen Jahren. Sie haben ja schon, als Sie mich vorgestellt haben, darauf hingewiesen, dass wir mit unserer Kindheit in Afghanistan in diesem Land schon seit 2002 im Arbeiten. Und das praktizieren wir auch. Wir arbeiten im Osten des Landes, also an der pakistanischen Grenze, wenn Sie so wollen, den Hochburgen, den ehemaligen Hochburgen der Taliban. Und dort war es selbstverständlich notwendig, und wir haben das auch gemacht, dass wir bei all den Projekten, also die angesprochenen Schulen, Universität haben wir auch gebaut, Gangstation und weiter, dass wir die immer in vorheriger Absprache mit den Religiösen, wie wir sie dort nennen, also Taliban ist so ein Begriff, mit den Religiösen abgestimmt haben und nur bei deren Zusage, dass sie das auch so sehen, dass sie das auch unterstützen, haben wir dann die Projekte umgesetzt.
Also mit den Taliban kann man reden. Sind diese Zusagen dann auch zuverlässig? Halten sich die Taliban an ihre Absprachen?
Also bei den Absprachen oder bei den Gesprächen, die wir mit ihnen bezüglich unserer Projekte geführt haben, haben sie sich immer dran gehalten. Keines unserer, inzwischen sind es ja 30 Schulen, die wir dort im Osten betreiben, mit etwa 60.000, 65.000 Schülern, 1.600 Lehrern und den anderen Einrichtungen, ist keine dieser mit den Taliban abgesprochenen Projekte jemals von ihnen bedroht oder gar angegriffen worden. Keine unserer afghanischen Mitarbeiter, wie gesagt weit über 1.000, ist weder von den Taliban bedroht oder gar angegriffen worden. Also bei uns haben sie sich an die Absprachen gehalten.
Eine Art Absprache ist das ja auch jetzt, was bei dieser Konferenz entschieden wurde, eine Zusicherung der Taliban, Zivilisten künftig zu verschonen. Wie gesagt, das sind alles nur Absichtserklärungen. Welchen Wert hat eine solche Absichtserklärung, wenn sie mit den Taliban geschlossen wird?
Ja, also jetzt muss man sich ein bisschen tiefer einsteigen. Anschläge gegen Zivilisten in Afghanistan. Also in den letzten Jahren haben die Taliban nicht gezielt die Zivilisten angegriffen oder sie geschädigt, sondern es waren dann immer Angriffe auf afghanische Regierungseinrichtungen, Polizei, Militär, auf amerikanische, also US-Einrichtungen oder auf Hilfsorganisationen, die mit der Regierung eng zusammengearbeitet haben. Und dabei kam es natürlich immer zu, ich benutze jetzt mal dieses furchtbare Wort, immer zu Kollateralschäden. Das heißt, dabei bei diesen Angriffen kamen auch immer Zivilisten zu Schaden und ums Leben. Das Gleiche gilt übrigens auch umgekehrt für die Angriffe etwa der Amerikaner. Wir haben immer noch starke amerikanische Militärkräfte im Land. Dort sind in den letzten Monaten bei den Luftangriffen, die Amerikaner kämpfen ja vorwiegend jetzt aus der Luft, nicht mehr am Boden, sind auch immer als sogenannte Kollateralschäden Hunderte von Zivilisten zu Tode gekommen. Das heißt, das wiegt sich so ungefähr auf. Im ersten Quartal diesen Jahres, 2019, sind übrigens nach Angaben der UNAMA, also der UN-Organisation in Afghanistan und deren Kommando das Ganze dort läuft, bei diesen Kampfhandlungen im ersten Quartal, also Januar bis Ende März, durch amerikanische Luftangriffe mehr Zivilisten ums Leben gekommen als bei den sogenannten Kollateralschäden. Ich benutze das furchtbare Wort erneut, die bei den Angriffen der Taliban auf militärische, afghanische oder amerikanische Einrichtungen zu Tode kamen.
Das klingt alles sehr optimistisch, sehr positiv, Ihre Einschätzung der Taliban. Muss man sich am Ende damit abfinden, dass Afghanistan tatsächlich in Zukunft dann eine islamische Republik wird, wo die Scharia das Rechtssystem prägt und eben die Taliban letztendlich das Sagen haben werden?
Es ist immer schwierig, jetzt Prognosen, wie das in den nächsten 5 oder 10 oder 20 Jahren ausschauen wird, zu treffen. Wenn wir uns die Jahre 94 bis 2001 nochmal vergegenwärtigen, also die Zeit, in der die Taliban in Afghanistan an der Macht waren, als eine Betrachtungsweise und jetzt vergleichen die Taliban von damals, das ist ja über 20 Jahre jetzt her, mit den Taliban, wie wir sie jetzt vorfinden. Das ist eine andere Generation, auch historisch eine andere Generation, vom Alter her und auch von ihrer Einstellung. Und wenn wir auch dann noch berücksichtigen, dass sich das Bild, das die afghanische Bevölkerung 1994, als die Taliban an die Macht gekommen sind, vergleichen mit dem Bild, das sie jetzt haben, Wenn man dann noch hinzufügen, die Entwicklung in der afghanischen Gesellschaft insgesamt, 20 Jahre, wir haben also jetzt eine viel jüngere afghanische Bevölkerung, über die Hälfte der Afghanen sind unter 30 Jahre. Die sind zum Teil gebildet, hochgebildet zum Teil, akademisch gebildet. Afghanistan hat jetzt im Sinne der globalisierten Information Zugang über die Handys und über die Telefone und so weiter zur weltweiten Information. Also es ist ein ganz anderes Afghanistan als noch in den 90er Jahren. Wenn man das alles berücksichtigt, da kann ich mir gut vorstellen, dass wenn die Taliban sich in den nächsten Jahren in irgendeiner Form, am besten natürlich durch Wahlen, wenn sie mit an der politischen Macht in Kabul beteiligt werden, dass es dann eine ganz andere Konstellation sein wird, eine politische ganz andere Konstellation sein wird, als in den 90er Jahren, wo die Taliban allein dieses Terrorregime ausgeübt haben, dass ihre Einstellung und auch ihr Verhalten und ihr Umgehen etwa mit Frauen und Mädchen, mit Bildung und solchen Dingen eine ganz andere sein wird, als wir das aus den 90er Jahren kennen.
Auch die Amerikaner setzen ja zunehmend auf einen Dialog mit den Taliban. Seit Sommer letzten Jahres gibt es ja direkte Gespräche. Herr Eros, gibt es nach Ihrer Einschätzung denn eine Alternative zu diesem Dialog mit den Taliban? Eine militärische Lösung scheint ja nicht in Sicht. Die Taliban scheinen militärisch nicht zu besiegen zu sein.
Ja, das ist noch freundlich ausgedrückt, nicht zu besiegen. Die Taliban befinden sich jetzt mal militärisch gesprochen seit einigen Jahren auf einer Art Siegerstraße. Ja. Inzwischen sind fast die Hälfte aller afghanischen Distrikte, also deutscher Vergleich Landkreise, mehr als die Hälfte, sind entweder schon komplett in der Hand der Taliban oder sie bestimmen dort ganz entscheidend das politische Geschehen mit. Das heißt, das ist jetzt ein fast Pari-Pari-Verhältnis, militärisch gesehen und auch politisch gesehen, was wir in diesem großen Land Afghanistan zurzeit vorfinden. Und dass das Militär kein Erfolg, also das Eingreifen der NATO, der Amerikaner, nicht erfolgreich war, das ist das, was die Binsenweisheit. Das ist ja wohl auch der Grund, weshalb man von Seiten der Amerikaner jetzt nun auf dem Weg ist, sich aus Afghanistan militärisch zumindest erheblich zurückzuziehen. Sicher nicht komplett, da ist der Iran als Nachbarland viel zu wichtig für die Amerikaner zurzeit. Aber da auf das Militär zu setzen, das ist sicher keine Perspektive, die Amerikaner weiterhin beabsichtigen.
Also unter dem Strich, wenn ich Sie richtig verstehe, teilen Sie die Einschätzung des Sprechers des Hohen Friedensrates heute. Er hat erklärt, die aktuellen Bemühungen, also auch diese Konferenz, das sei eine große Entwicklung hin zum Frieden.
So wie die Konferenz auch abgelaufen ist. Das waren ja von den 60 Teilnehmern, waren ja nun, ich glaube, 10 oder 12 sogar Frauen, mit denen die Taliban ganz normal sich dort verhalten haben. Also sie haben sie gegrüßt. Die Damen waren ja auch nicht in der Burka, die dort aufgetreten sind, die Frauen, sondern ganz normal, zum Teil auch ohne Kopfbedeckung. Also es ist eine ganz andere Atmosphäre, was wir hier mitbekommen haben, in Doha da abgelaufen, als wir das uns vielleicht vor 10, 12 Jahren, was Taliban jetzt betrifft, überhaupt vorstellen können.
Im Deutschlandfunk Reinhard Gürres von der Kinderhilfe Afghanistan. Wir haben das Gespräch heute Abend aus Termingründen aufgezeichnet. Mitglieder einer politischen Partei sind verbunden durch gemeinsame politische Interessen und Ansichten, doch nur selten befreundet. Man konkurriert schließlich um Macht und Posten. Feind, Todfeind, Parteifreund. Diese sarkastische Steigerung gibt es schon seit der Zeit eines Konrad Adenauer. Doch was die AfD sich derzeit in Nordrhein-Westfalen an Chaos und Intrigen leistet, ist mit dem Wort Führungskrise nur schwach beschrieben. Jetzt will der AfD-Bundesvorstand die Parteifreunde an Rhein und Ruhr zur Ordnung rufen. Gudula Geuter.
Schon die Satzung verlangt eine Nachwahl im Vorstand der nordrhein-westfälischen AfD. Offenbar soll nun mehr kommen als das. Auf Druck des Bundesvorstands der Partei zeichnet sich ab, dass spätestens Anfang Oktober der gesamte Landesvorstand neu gewählt wird. Seit dem Wochenende und einem chaotisch verlaufenden Landesparteitag verfügt die Landespartei über einen Rumpfvorstand. Nach einem heftigen Richtungsstreit war der als gemäßigt eingeschätzte Landesvorsitzende Helmut Seifen zurückgetreten, zusammen mit 8 weiteren Mitgliedern des 12-köpfigen Vorstands. Offenbar in der Erwartung, dass der gesamte Vorstand neu gewählt werden muss. Anträge auf Abwahl der 3 verbliebenen Vorstandsmitglieder scheiterten aber an der nötigen Zweidrittelmehrheit. Die 3 um den gleichberechtigten Landesparteichef Thomas Röckemann, der als Sympathisant des Flügels um den Thüringer Rechtsaußen Björn Höcke gilt, blieben im Amt. In einem Brief stellte der Bundesvorstand daraufhin diesem Rumpfvorstand ein Ultimatum. Mehrere Medien berichten, der Bundesvorstand fordere die komplette Neuwahl der Landesspitze. Anderenfalls werde der Restvorstand seines Amtes enthoben. Die Bundesspitze bietet Hilfe für die Organisation des damit nötig gewordenen Landesparteitags an. DPA zitiert, damit dieser Fall nicht eintritt. Im Deutschlandfunk formuliert Parteichef Jörg Meuthen am Morgen vorsichtiger.
Dieser Landesparteitag wird zu einer kompletten Neuwahl des Landesvorstandes führen. Das ist auch notwendig. Der Bundesvorstand dringt explizit auch darauf. Denn es muss natürlich so schnell wie möglich die volle Handlungsfähigkeit zurückgewonnen werden. Und das wird auch geschehen.
Gleichzeitig gibt er sich zuversichtlich.
Ich weiß aber, weil ich mit Herrn Röckemann darüber gesprochen habe, auch, dass die drei auch geschlossen zurücktreten werden.
Der nächste reguläre Parteitag soll erst im Dezember stattfinden. In dem Brief kündigt nach den Berichten der Bundesvorstand außerdem an, das Bundesschiedsgericht einzuschalten. Es solle überprüfen, ob die verbliebene Landesspitze handlungs- und beschlussfähig sei. Auch hier formuliert Meuthen unverfänglicher.
Dieser Vorstand wird inhaltlich gar nicht arbeiten können. Und das wissen die auch, sondern die werden jetzt kommissarisch das Amt verwalten.
Auch in Baden-Württemberg, Bayern und Schleswig-Holstein ist der Landesvorstand zerstritten. Im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bemüht sich auch Meuthens Co-Vorsitzender Alexander Gauland, die Dramatik herunterzuspielen. Eine Unterwanderung der Partei durch Rechtsextremisten sehe er nicht, sagte er der Zeitung. Eine entsprechende Passage aus einem AfD-Papier war am Wochenende bekannt geworden. Er mache sie sich nicht zu eigen, sagte Gauland. Gleichzeitig äußerte er sich auch skeptisch über Entwicklungen in der eigenen Partei. Am Wochenende hatte er auf dem Kyffhäuser-Treffen des nationalistischen Flügels dazu aufgerufen, sich bei öffentlichen Äußerungen zu mäßigen. Der FAZ sagte der Parteichef nun, nach vorläufig gescheiterten Ausschlussverfahren, die Parteischiedsgerichte funktionierten nicht immer und überall. Die Konflikte in einigen Landesverbänden sehe er mit Sorge.
Für den Deutschlandfunk aus Berlin, Gudula Geuter. Und nun weitere Berichte vom Tage in aller Kürze. Zwei Tage nach den Parlamentswahlen in Griechenland ist heute die neue Regierung von Ministerpräsident Mitsotakis vereidigt worden. Man hofft auf ausländische Investoren. Michael Lehmann.
Hunderte Unternehmen aus Ländern wie Deutschland, Frankreich, England, aus den USA, Kanada und auch aus Fernost haben bereits in Griechenland investiert. Manches Engagement fiel mit Blick auf einige Risiken und Hemmnisse während der besonders heftigen Krisenjahre nur bescheiden aus. China gilt in Griechenland als besonders mutig, weil es auch in schwierigen Zeiten, zum Beispiel mit dem Hafenprojekt in Piräus, sehr viel Geld investiert hat. Und China hat seitdem sehr viele intensive wirtschaftliche Kontakte aufbauen können. Es gibt auch an der Universität Thessaloniki zum Beispiel eine intensive griechisch-chinesische Zusammenarbeit. Alle Investitionen zusammen haben der griechischen Wirtschaft ein nur sanftes Wachstum beschert. Es blieb meist deutlich unter 2% in den letzten Jahren. Die neue Regierung in Athen verspricht, dass sie schnell deutlich mehr Investoren ins Land holen will. Es geht um Privatisierungsprojekte wie das am alten Athener Flughafengelände Ellinikon. Dort sollen beim Bau einer neuen Megacity bis zu 70.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Der gestern vereidigte neue griechische Ministerpräsident Mitsotakis hatte im Wahlkampf in den letzten Wochen immer wieder versprochen, dass er als Regierungschef zum Beispiel durch Steuersenkungen und eine Verschlankung der Verwaltung Griechenland attraktiver machen will für Investoren.
Der Deutsche Richterbund hat Forderungen nach einer Senkung des Alters für Strafmündigkeit abgelehnt. Uwe Lüb.
Anlass ist eine Vergewaltigung in Mülheim an der Ruhr, bei der auch 12-Jährige tatverdächtig sind. Nach Ansicht des Vorsitzenden des Richterbundes Gnieser hat sich das Jugendstrafrecht aber im Grundsatz bewährt. Daher sehe man keine Notwendigkeit, dass schon unter 14-Jährige als strafmündig gelten. Bei Bedarf könnten die Jugendämter und die Familiengerichte schon heute einschreiten. So sieht es auch der Deutsche Kinderschutzbund. Geschäftsführerin Huxoll von Ahn sieht die Jugendämter in der Pflicht zu reagieren. Sie müssten sich das Verhalten eines Kindes im Einzelfall anschauen. In Mülheim an der Ruhr sollen Jugendliche eine Frau vergewaltigt haben. Drei der mutmaßlichen Täter sind 14 Jahre alt, zwei weitere 12.
Der Europäische Gerichtshof hat sich heute mit der Frage beschäftigt, ob das Online-Netzwerk Facebook personenbezogene Daten in die USA übermitteln darf. Jan Henrich.
Datenschutzaktivist Max Schrems hatte das mittlerweile 6 Jahre dauernde Verfahren in Gang gebracht. Er will die Übermittlung personenbezogener Daten von Facebook Europa zu Servern in den USA verhindern und kritisiert insbesondere den massenhaften Zugriff amerikanischer Sicherheitsbehörden und Geheimdienste auf die Daten europäischer Bürger. Amerikanisches Recht würde Plattformen wie Facebook zur Weitergabe der Daten an Behörden zwingen. Nutzer dieser Plattformen hätten kaum Möglichkeit, sich dagegen zur Wehr zu setzen. In der heutigen Verhandlung vor dem Europäischen Gerichtshof verteidigten Vertreter von Facebook und der US-Regierung den Datentransfer. Sie sehen ein angemessenes Datenschutzniveau in den USA gewährleistet. Eingriffe im Einzelfall seien gerechtfertigt. Die Entscheidung der obersten EU-Richter könnte weitreichende Folgen haben. Sie überprüfen nicht nur den Fall Facebook, sondern allgemein die Datenübertragungen an Drittstaaten. Sollte dieses System aus rechtlichen Gründen gekippt werden, wären unzählige Kommunikationsunternehmen und Nutzer betroffen. Mit einem Urteil wird frühestens in einigen Monaten gerechnet.
Das Problem der Geldwäsche wird immer größer, so ein Ergebnis im Jahresbericht des Kölner Hauptzollamtes, Jochen Hilgers.
Es ist ein beinahe unglaublicher Anstieg zu registrieren. Vor 10 Jahren wurden gerade mal 7.300 Verdachtsfälle der Geldwäsche gemeldet. Mittlerweile sind es 11-mal mehr. Ein Grund dafür ist, dass vor allem Banken sehr viel häufiger als früher Verdachtsfälle melden. Sie sind nach Beobachtungen der FIU deutlich sensibler geworden. Der Chef der FIU, Christoph Schulte, wehrte sich heute gegen Kritik, wonach sein Bereich mit 36.000 unbearbeiteten Fällen der Geldwäsche einen neuen Höchststand erreicht habe. Jede eingehende Meldung werde kategorisiert und zum Beispiel schwere staatsgefährdende Fälle würden sofort bearbeitet, erklärte Schulte. Unter den noch unbearbeiteten Fällen seien demgegenüber häufig wenig spektakuläre Finanztransaktionen wie ein eBay-Betrug über 100 Euro zum Beispiel. Diese Transaktionen müssten dann eben auch nicht vordringlich behandelt werden, sagte der FIU-Chef.
Der Schweizer Schriftsteller und Dramatiker Lukas Berfuß wird in diesem Jahr mit dem renommierten Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet. Julika Tillmanns.
Lukas Berfuß ist einer der wichtigsten Schweizer Autoren. Vor allem als Dramatiker macht er sich einen Namen, schreibt aber auch Prosa und Essays. Sein Stück »Die sexuellen Neurosen unserer Eltern« erregte internationales Aufsehen und wurde erfolgreich verfilmt. In seinem Prosa-Debüt »Die toten Männer« beschrieb er die Lebensverweigerung eines Buchhändlers, durchsetzt von kritischen Untertönen zur Lage seines Landes. In seinem gefeierten Roman 100 Tage lässt Berfuß den naiven Optimismus eines jungen Entwicklungshelfers auf den barbarischen Völkermord in Ruanda prallen. So ist das Werk von Lukas Berfuß durchzogen von poetisch-politischen Erfahrungen und wurde vielfach ausgezeichnet. Er war Dramatiker des Jahres bei den Mülheimer Theatertagen, erhielt den Anna-Segers-Preis und den Berliner Literaturpreis. In der Begründung der Darmstädter Jury heißt es, karg, klar und trennscharf durchdringen sich nervöses politisches Krisenbewusstsein und die Fähigkeit zur Gesellschaftsanalyse am exemplarischen Einzelfall.
Und nun, wie immer an dieser Stelle, der Blick auf den heutigen Börsentag aus Frankfurt, Konrad Busen.
Der Europäische Rettungsschirm macht kein großes Aufhebens um seine Arbeit. Man könnte glauben, die Abkürzungen, unter der die Finanzfirma der Euroländer auftritt, sind deswegen so hölzern, unsexy, unverständlich, damit bloß keiner genau hinschaut. Dann könnte ja deutlich werden, dass es Euro-Bonds schon lange gibt, herausgebracht vom Rettungsschirm unter dem Namen ESM und EFSF. Staatsanleihen, die von allen Euro-Ländern garantiert werden, je nach ihrem Gewicht in der Währungsunion. Heute nun haben die Finanzmanager vom EFSF aus Luxemburg mitgeteilt, ihren gesamten Finanzbedarf für das laufende dritte Quartal schon gedeckt zu haben, mit 2 Auktionen heute für Anleihen im Wert von 3 Milliarden Euro. Die Nachfrage der Anleger war hoch, die Zinssätze teilweise deutlich im Minus. Auch in den USA war vor allem der Bondhandel aktiv. Die USA brachten heute frische Staatsanleihen im Wert von 38 Milliarden Dollar auf den Markt. Bei den Aktien herrschte heute keine gute Laune. Der DAX verlor knapp 1% auf 12.437 Punkte. Schlechte Nachrichten kamen von BASF, eine Gewinn- und Umsatzwarnung, die den Anlegern in Erinnerung rief, dass die Industrieunternehmen nicht nur bei uns in Deutschland deutlich weniger Chemie- und Kunststoffprodukte nachfragen. Aktien der Deutschen Bank minus 4% und das, nachdem sie schon am Montag 5% ihres Wertes verloren hatten. Die Anleger sind nicht überzeugt, ob Christian Sewing, der Deutsche Bank-Chef, die ehrgeizigen Ziele in den nächsten Jahren erreichen kann.
Das Endspiel um die Nachfolge von Theresa May steht vor der Entscheidung. Es ist ein Duell zwischen Boris Johnson und Jeremy Hunt. 160.000 Parteimitglieder können noch bis zum 23. Juli ihre Stimme per Briefwahl abgeben. Knapp 2 Wochen haben also noch beide Bewerber Zeit, um die Tories von ihren Qualitäten als Parteichef und neuer Premier zu überzeugen. Heute erneut eine Fernsehdebatte zur besten Sendezeit. Unser Korrespondent Friedbert Meurer hat zugehört.
200 Zuschauer in einem Studio in der Nähe von Manchester. Bevor beide Kandidaten sich deren Fragen stellen, billigte ihnen die Moderatorin des Privatsenders ITV ein kurzes Eingangsstatement zu. Boris Johnson macht den Anfang.
This country faces a momentous choice.
Dieses Land steht vor einer folgenschweren Entscheidung. Wir können entweder weiter den Fehler machen und die Sache vor uns herschieben, oder wir ändern das, besinnen uns auf unsere Stärken und setzen den Brexit zum 31. Oktober um.
And the way to do that is to get Brexit done by October the 31st.
In allen Variationen hat Boris Johnson schon vorher versprochen, Großbritannien werde zum 31. Oktober die EU verlassen, koste es, was es wolle. Wie er das garantieren will, ist die andere Frage. Jeremy Hunt, der Außenminister, schaltet auf Angriff. Würde Boris Johnson denn bereit sein, zurückzutreten, wenn Großbritannien am 31. Oktober doch nicht die EU verlässt?
If you don't get us out of the EU by the 31st of October, will you resign?
Johnson wirkt überrascht, weicht aus. Hunt besteht auf eine Antwort. Nach einigem Zögern hat Boris Johnson die Antwort parat. Eine Rücktrittsdrohung würde doch nur die EU ermuntern, hart zu bleiben. Es ist ein wenig wie beim Boxkampf und jetzt attackiert Boris Johnson. Wann denn er Hunt den Austritt aus der EU erwarte? Vielleicht an Weihnachten? Jeremy Hunt will sich als der sachliche und ehrlichere der beiden Kandidaten präsentieren und kann deswegen den 31. Oktober nicht definitiv versprechen. Das macht ihn angreifbar. Die Moderatorin fragt jetzt beide, wer vertraut darauf, dass Großbritannien am 31. Oktober wirklich die EU verlässt?
Raise your hand if you feel confident telling the British people that we will have left the EU by the 31st of October. Yes.
Johnson und Hunt heben beide sofort die Hand.
Well, that's the spirit, Jeremy.
There we are.
Johnson macht sich wieder über Hunt lustig und lobt spöttisch dessen Kampfgeist. Hunt kontert.
Being Prime Minister is about telling people what they need to hear. Not just what they want to hear.
Als Premierminister muss man den Leuten sagen, was sie hören müssen und nicht, was sie hören wollen. Vermutlich nutzt der Appell Jeremy Hunts wenig. Das Studiopublikum stellt zwar kritische Fragen zu einem möglichen No-Deal, also dass Großbritannien ohne Vertrag aus der EU ausscheidet, aber Boris Johnson erhält den lauteren Beifall. Welche Eigenschaften er an Jeremy Hunt bewundert, lautet zum Schluss eine persönliche Frage. Boris Johnson stottert, was bei ihm aber oft bedeutet, er bereitet genüsslich seine Pointe vor.
I greatly admire his ability to change his mind.
Ich bewundere seine Fähigkeit, seine Meinung zu ändern. Jetzt wirbt er für den Brexit, das ist sehr gut. Hunt war früher für den Verbleib in der EU, das ist allgemein bekannt. Aber auch er kontert noch einmal und warnt indirekt, letztlich lasse Boris Johnson doch alle im Unklaren, was er wirklich im Schilde führt.
You ask him a question, he puts a smile on your face and you forget what the question was.
Sie fragen ihn etwas, er bringt sie zum Lachen und sie vergessen ihre Frage. Das ist eine brillante Eigenschaft für einen Politiker, aber vielleicht nicht für einen Premierminister.
It's a brilliant quality for a politician, maybe not a prime minister though.
Aus London unser Korrespondent Friedbert Meurer. Fliegen kann preiswert sein. Wer geschickt bucht, kann locker für unter 20 Euro etwa nach Mallorca chatten. Auch im Inland ist das Ticket nicht selten billiger als die Fahrt mit der Bahn. Doch Fliegen ist schlecht für unser Klima und deshalb hat Frankreich nun Maßnahmen gegen die Billigfliegerei beschlossen. Wer künftig in unserem Nachbarland startet, muss tiefer in die Tasche greifen. Aus Paris, Marcel Wagner.
Egalité.
Gleichheit, so lautet eine der wichtigsten Leitlinien der französischen Republik. Doch folgt man Frankreichs Verkehrsministerin Elisabeth Borne, dann sehen ihre Landsleute eben diese Gleichheit beim Thema Verkehr aktuell keineswegs gewährleistet. Schon seit einigen Monaten äußert sich bei unseren Mitbürgern Unverständnis, ein Gefühl der Ungerechtigkeit, was die Besteuerung des Luftverkehrs anbelangt. Analysierte die Verkehrsministerin in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem Kollegen, dem Umweltminister. Warum nur müssen Autofahrer für ihren schmutzigen Sprit hohe Steuern bezahlen, während Fluggäste für das ebenso schmutzige Kerosin nicht zur Kasse gebeten werden? Diese Frage treibt nicht nur die Bürger, sondern auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schon länger um. Seit einiger Zeit versucht er, seine europäischen Kolleginnen und Kollegen davon zu überzeugen, das zu ändern. Doch Fortschritte lassen auf sich warten, wie Verkehrsministerin Born nun einräumt. Das Bewusstsein ist da, es kommt auch Bewegung in die Sache, aber die Not ist nun mal akut. So akut, dass Frankreich nicht mehr bereit ist, auf die europäischen Partner, allen voran auf Deutschland, zu warten und Nägel mit Köpfen macht. Ab kommendem Jahr, so die Ministerin, wird Frankreich eben zunächst alleine eine Ökoabgabe einführen. Sie wird gestaffelt sein. 1,50 € für ein Flugticket innerhalb Europas in der Economy-Klasse bis hin zu 18 Euro außerhalb Europas in der Business-Klasse. Diese Ökoabgabe wird bei allen Flügen, egal welcher Fluglinie fällig, die von französischen Flughäfen aus starten. Ausgenommen werden sollen nur Anschlussflüge sowie Flüge auf die französische Insel Korsika und in französische Überseegebiete, die vom französischen Festland aus anders als mit dem Flugzeug kaum oder gar nicht zu erreichen sind. Die rund 140 Millionen Euro, die die Ökoabgabe im Jahr bringen soll, hat die Verkehrsministerin schon verplant. Das Geld wird komplett in Investitionen gesteckt, also der Finanzierung des Alltagsverkehrs unserer Landsleute zugutekommen. Für die französische Regierung ist diese Ökoabgabe ein Wagnis, bedeutet sie doch, dass französische Flughäfen weniger attraktiv sowohl für Fluglinien als auch für Fluggäste werden könnten. Ein Grund, warum die deutsche Bundesregierung das Thema bislang eher zurückhaltend angeht. Doch Präsident Macron will ganz offensichtlich bei Themen, die ihm und vielen Wählern in Frankreich wichtig sind, Entschiedenheit demonstrieren. Auch eine Digitalsteuer für große Unternehmen wie Google oder Facebook führt Frankreich zunächst alleine ein, nachdem Deutschland sie in Europa auf die lange Bank geschoben hatte. Internetnutzer dürften diese Steuer gar nicht merken. Die Ökoabgabe auf Flugtickets könnte sich bei Reisenden dagegen schon bemerkbar machen.
Ein Bericht von Marcel Wagner. Halle oder Hamburg, Duisburg oder Düsseldorf. An welchem Ort man lebt und arbeitet, macht einen gewaltigen Unterschied. Infrastruktur, Wohnen, Einkommen oder Sicherheit. In strukturschwachen Städten und Gemeinden sieht es in allen Bereichen meist deutlich schlechter aus. Die höchst unterschiedlichen Lebensverhältnisse in Deutschland sind bereits seit Anfang der Woche ein großes Thema. Die Eckdaten des Berichtes einer Regierungskommission sind bereits durchgesickert. Morgen nun wird der Bericht zunächst im Kabinett beraten. Anschließend gehen gleich drei Minister vor die Presse. Aus Berlin dazu Josephine Schulz.
Weniger als 5% der Münchner beziehen Hartz IV. In Essen, Duisburg und Dortmund sind es 20%, also jeder Fünfte. Das ist ein Befund aus dem Deutschlandatlas, den Innenminister Horst Seehofer heute zusammen mit Familienministerin Franziska Giffey und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner vorstellen will. Die Datensammlung zeigt, wie weit die Lebensverhältnisse in Deutschland auseinanderklaffen. Das gilt auch in puncto Mieten, Bahnanbindung und Internetzugang. Zusammen mit diesem Befund wollen die Minister auch Lösungsvorschläge präsentieren. Ein 12-Punkte-Plan soll heute im Kabinett beschlossen werden. Dabei geht es um die Schlussfolgerungen der Bundesregierung aus den Beratungen der Kommission für gleichwertige Lebensverhältnisse. Demnach soll zukünftig jedes Gesetzesvorhaben einem Gleichwertigkeitscheck unterzogen, also darauf geprüft werden, wie es sich auf die unterschiedlichen Lebensverhältnisse auswirkt.
Wichtig ist auch, dass es ein gesamtdeutsches Fördersystem geben soll, was eben gerade gezielt neben den normalen wirtschaftlichen Komponenten und Indikatoren der Wirtschaftsförderung auch soziale Indikatoren enthält.
Lobt Elisabeth Kaiser, stellvertretende kommunalpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Die Bundesregierung will in unterversorgten Gebieten beim Ausbau des Glasfasernetzes helfen und dafür eine Infrastrukturgesellschaft gründen. Verkehrsprojekte sollen öfter das dünn besiedelte Umland an Wachstumszentren anbinden. Zivilgesellschaftliche Initiativen sollen gestärkt werden. Viele der Vorschläge in dem 12-Punkte-Papier sind aber nicht neu, sondern bekräftigen längst gefasste Beschlüsse. Das gilt zum Beispiel für den Plan, Bundesbehörden besser auf Deutschland zu verteilen. Wenig konkret ist das Papier zudem bei Finanzierungsfragen. Bernhard Dahldrupp, kommunalpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion gegenüber dem Deutschlandfunk.
Wenn wir überdies wollen, dass die wirtschaftlichen Potenziale in den Regionen verstärkt und gehoben werden, dann muss uns klar sein, dass wir mit den Mitteln der regionalen Wirtschaftsförderung, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Größenordnung von etwa 600 Millionen haben, nicht auskommen werden, sondern wir werden diese Mittel verstärken müssen.
Die Kommission für gleichwertige Lebensverhältnisse, die Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart hatten, wurde im Herbst von Innenminister Horst Seehofer eingesetzt. Der sagte damals:
Für mein Haus ist diese Thematik gleichwertige Lebensverhältnisse das Herzstück einer Heimatpolitik.
Einen gemeinsamen Abschlussbericht der Kommission wird es aber wohl nicht geben. Zu unterschiedlich waren die verschiedenen Interessen von Vertretern des Bundes, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände.
Insofern gibt es viele Fälle, wo die Betroffenheit so unterschiedlich ist, dass ein einstimmiger Bericht, der dann von allen abgesegnet wurde, aus meiner Sicht von Anfang an nicht realistisch war.
So Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindetags im Deutschlandfunk. Große Uneinigkeit gab es zum Beispiel bei der Frage, wer für kommunale Altschulden aufkommen soll. In dem 12-Punkte-Plan, der heute im Kabinett beraten wird, signalisiert die Bundesregierung nun Bereitschaft, den Kommunen unter bestimmten Umständen bei der Schuldentilgung unter die Arme zu greifen. Wie sehr die Finanzkraft der Kommunen auseinanderdriftet, zeigt eine Studie der Bertelsmann Stiftung, die gestern veröffentlicht wurde. Bei Steuereinnahmen, Investitionen, Rücklagen und Verschuldung gibt es demnach deutliche regionale Unterschiede. Die Studienmacher warnen vor den hohen Kassenkrediten. Im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen seien die Bestände bedrohlich.
Information von Josephine Schulz. Beim Stichwort Doping denken die meisten wohl in erster Linie an Spitzensportler und Ausdauerathleten, etwa den US-Radfahrer Lance Armstrong, der mit Hilfe illegaler Substanzen jahrelang seinen Sport dominierte. Doch offenbar greifen auch immer mehr Hobbyathleten zu Dopingpräparaten. Vor allem Bodybuilder hoffen auf schnelle Erfolge durch Steroide und Anabolika. Diese Szene war jetzt ein Schwerpunkt der bislang wohl größten internationalen Anti-Doping-Razzia. Einzelheiten von Jan Wochner.
Operation Viribus war alles andere als gewöhnlich. ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt meint:
Also es handelt sich offensichtlich um eine der größten Aktionen, einer der größten Razzien in der Geschichte der Dopingbekämpfung.
Geleitet durch Europol mit Festnahmen, Beschlagnahmungen und Anzeigen auf dem gesamten Globus. Für Andrea Gotzmann, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Nationalen Anti-Doping-Agentur, war das länderübergreifende Vorgehen der Schlüssel zum Erfolg.
Wichtig ist ja die internationale Vernetzung, auch wie wir das jetzt hier bei den Ermittlungsbehörden gesehen haben. 24 Tonnen Anabolika, das wird in etwa 5 Milliarden Tabletten Anabolika entsprechen. Und das ist schon unvorstellbar viel.
Die genauen Ermittlungserfolge sind noch nicht bekannt. Die hohe Zahl sichergestellter Dopingpräparate und gefälschter Medikamente spricht aber für sich. Dass vor allem die großen Mengen an Steroiden für den Amateur- und Hobbysportbereich gedacht waren, ist alarmierend, meint auch Doping-Experte Professor Dr. Mario Tewes von der Sporthochschule Köln.
Es ist anzunehmen, dass es im Freizeit- und Breitensport ein deutlich größeres Problem darstellt als im Spitzensport, da im Spitzensport Dopingkontrollen regelmäßig durchgeführt werden und somit die Missbrauchsmöglichkeiten eingegrenzt werden.
Dass Doping die Leistungsfähigkeit gerade bei Amateuren schnell und deutlich verbessern kann, hat dieser Handballer, der unerkannt bleiben möchte, selbst erlebt.
Es war echt von der Wirkung her super. Also ich habe 4 Kilo abgenommen und bin einfach super fit gewesen. Auch tagsüber, wo man sonst mal mit Müdigkeit zu kämpfen hat, nix.
Ein schlechtes Gewissen plagt den Amateursportler in seinem Fall aber nicht.
Also wenn ich jetzt wirklich viel Geld damit verdienen würde, dann würde ich es nicht machen. Dann fände ich es nicht okay. Dann ist es mein Hauptjob und dann ist es mein Job, nicht zu fuschen.
Was viele Hobbysportler außer Acht lassen, die gesundheitlichen Folgen. Professor Dr. Mario Tewes warnt:
Einige Substanzen wirken sich zunächst einmal sehr positiv auf den Organismus aus. Zumindest empfindet das der dopende Sportler so. Aber die langfristigen Konsequenzen sind oft irreversibel und sehr schwerwiegend.
Dazu gibt es Präparate, die auch akut, also sofort, die Gesundheit massiv beeinträchtigen können. Die Operation Viribus hat Tonnen gefährlicher Substanzen aus dem Verkehr gezogen. Die Gefahr Gerade für Amateursportler ist damit aber noch lange nicht gebannt.
Und nun wie immer zum Ende unserer Sendung der Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitungen von morgen. Die Presseschau von und mit Daniela Tepper aus unserer Nachrichtenredaktion.
Die Kommentare befassen sich intensiv mit moralischen und staatsrechtlichen Fragen der privaten Seenotrettung und es geht auch um eine angebliche Unterwanderung der AfD durch rechte Kräfte. Dazu schreibt die Rhein-Pfalz aus Ludwigshafen. Um sich Wählerstimmen zu sichern und Wahlerfolge einzufahren, haben Gauland, Co-Parteichef Meuthen und andere führende AfDler das Treiben derer, die sich am äußersten rechten Rand bewegen, lange wohlwollend geduldet, haben relativiert und abgewiegelt. Wer tatsächlich glaubte, der gemäßigt konservative Teil der AfD werde die Radikalen mit der Zeit zähmen und mäßigen, der ist einem Irrtum erlegen. Der Kölner Stadtanzeiger meint, Gauland redet offensiv gegen eine Spaltung an, die Meuthen schlicht leugnet. Meuthen verweist auf das Parteiprogramm als Richtschnur. Das aber stammt von 2016, aus einer Zeit, in der Meuthen die Radikalisierung vorantrieb mit seiner Attacke gegen das rot-grün versiffte 68er Deutschland. Damals glaubte er, die AfD könne ein anderes Land wollen und trotzdem die Rechtsradikalen, die Antisemiten, die Ewiggestrigen in Schranken halten. Wie naiv das war, haben Meuthen und auch Gauland zu spät einsehen wollen, wenn überhaupt. Die Mitteldeutsche Zeitung erscheint in Halle und überlegt, wie wenig die AfD eine Rechtsstaatspartei ist, zeigt sich in ihren Attacken gegen die Landeswahlleiterin in Sachsen. Wegen vermeidbarer Formfehler muss die Partei mit einer verkürzten Landesliste antreten. Eine Entscheidung des Rechtsstaats. Wenige kluge AfD-Mitglieder nennen das schlicht eine Katastrophe und suchen den Fehler bei der Partei selbst. Die meisten nennen es ein Komplott, eine große Verschwörung der Altparteien. Die Stuttgarter Zeitung kommentiert die Seenotrettung im Mittelmeer durch private Hilfsschiffe wie die Sea-Watch 3 und deren Kapitänin. Rakete und andere Piraten der guten Absicht werden bei uns als Helden gefeiert. Deutschland ist damit aber ziemlich isoliert. Unterbelichtet bleibt häufig auch, was solche Rettungsaktionen erst notwendig macht, das zynische Geschäft der Menschenhändler. Die Hilfsarmada von Sea-Watch und Co. ist längst Teil ihres Kalküls. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe sind sicher, es könnte viel menschlicher zugehen. Vor einem halben Jahr wurde der globale Pakt für Flüchtlinge verabschiedet. Er enthält Maßnahmen, um die Flüchtlingsbewegungen zu meistern. Das Problem ist bloß, dass sich kaum eine Regierung dran hält. Vielerorts herrschen stattdessen nationale Egoismen vor. Die Südwestpresse aus Ulm resümiert, nicht einmal mehr ein halbes Dutzend Schiffe sind im Mittelmeer unterwegs, um Flüchtlinge aus Seenot zu retten. Und doch ist jedes von ihnen ein Politikum. Es geht um die Lebenslüge der EU in der Flüchtlingspolitik, die darin besteht, zu glauben, man könne die rechtspopulistischen Regierungen irgendwann zu einem Kompromiss bewegen. Nein, die EU muss sich ehrlich machen. Sie darf nicht auf die große Einigung warten, sondern sollte wieder eigene Seenotretter schicken.
Das war die Presseschau. Vielen Dank, Daniela Tepper. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Der neue Tag beginnt hier im Deutschlandfunk nach den Nachrichten um 0 Uhr mit unserem Kulturmagazin Fazit. Das Team dieser Spätsendung wünscht Ihnen eine gute Nacht. Mein Name ist Stefan Heinlein.